SRF 2 Kultur.
Beim Stichwort Grenze mag man an strenge Grenzpolizisten denken, die einem einen Einreisestempel in den Pass knallen oder die Abwesenheit von Grenzwächtern bei der Aus- oder Einreise aus einem Nachbarland in die Schweiz dürfte einem auch in den Sinn kommen oder die aufwendige Formularprozedur vor und bei der Einreise in die USA oder auch die Berliner Mauer, die vor 25 Jahren gefallen ist. Wilfried von Bredow, emeritierter Professor für internationale Politik an der Philipps-Universität in Marburg, widmet der Grenze nun ein reich illustriertes, recht komplettes Buch. «Grenzen – Eine Geschichte des Zusammenlebens vom Limes bis Schengen», heißt es. Sie hören Kontext. Mein Name ist Raphael Zehnder und Wilfried von Bredow ist mir jetzt aus dem Studio des Hessischen Rundfunks in Kassel zugeschaltet. Wilfried von Bredow, fangen wir an mit dem allerletzten Satz Ihres Buches. Der heißt, Grenzen sind ein Barometer für die Politik. Was sagen Grenzen über die Politik eines Landes aus?
Ja, guten Tag, Herr Zehnder. Nun ja, sanfte Grenzen stehen für innere Sicherheit und Selbstvertrauen eines Staates. Verschärfte und kontrollintensive Grenzen sind Ausdruck von Unsicherheit und der Vorstellung, bedroht zu sein, gleich viel, ob mit guten oder weniger guten Gründen, oder ob von außen oder von innen.
Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Funktion einer Grenze?
Über die Jahrhunderte und Jahrtausende haben sich viele Funktionen von Grenzen neu aufgebaut und sind wieder abgebaut worden. Wenn man das alles sozusagen abstrakt querliest, dann ist eigentlich die wichtigste Funktion von Grenzen die Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs. Unter welchem Gesichtspunkt auch immer.
In West- und Mitteleuropa ist die Bedeutung von Binnengrenzen seit dem Schengen-Abkommen von 1985 sehr stark geschrumpft. Die Schweiz kennt seit dem 12. Dezember 2008 offiziell keine Grenzkontrollen mehr. Was hat diese geringere Sichtbarkeit der Grenze im Alltag in den Köpfen der Bevölkerung verändert?
Also erstens wurde dadurch die Mobilität in Europa für Europäer, aber auch für Besucher erheblich erleichtert. Ebenso selbstverständlich auch für Wirtschaftsbeziehungen aller Art der Europäer untereinander und mit Wirtschaftsunternehmen auch außerhalb Europas. Aber Vorsicht, dies alles bedeutet ja nicht, was viele sich vorstellen, manche erhoffen und manche beklagen, nämlich ein Zusammenwachsen Europas zu einem Gebilde, wie es etwa die Vereinigten Staaten von Amerika sind.
Weiterhin stark kontrolliert sind ja die Außengrenzen des Schengen-Raums. Ziel dieser Kontrollen sind unter anderem die Abwehr von Migrationsströmen, von Kriminalität und Terrorismus. Also da wird die politisch-militärische Schutzfunktion nach außen sehr sichtbar. Ist das nicht ein Gegensatz zum mehr oder weniger liberalen Geist im Inneren des Schengen-Raums, wenn man sich gegen außen so dicht macht?
Ja, das ist ein Gegensatz. Wenngleich einer, der nicht vordringlich aus innereuropäischer Festungsmentalität entstanden ist, obwohl es davon auch genug gibt. Aber mit der Globalisierung haben sich nun eine Reihe sozialer und politischer Probleme verschärft, wie Sie erwähnt haben. Man denkt da an den internationalen Terrorismus, an ungesteuerte Migrationsbewegungen, an organisierte Kriminalität wie Drogenkriminalität oder Menschenhandel. Und der Ausbau der Außengrenze, die in diesem Fall im Übrigen nicht nur oder nur an manchen Abschnitten eine Grenzlinie im überlieferten Sinn ist, dieser Ausbau versucht, solche Probleme einzudämmen.
Sie sagen, die Grenze ist nicht mehr nur eine Grenzlinie, sondern eine Grenzzone, ein Grenzraum, denken Sie?
Ja, vor allen Dingen, wenn es natürlich um zum Beispiel ein Meer geht, das zwischen dem Schengen-Raum und den Anrainerstaaten liegt. Aber man muss ja auch sehen, dass zum Beispiel bestimmte Bereiche in internationalen Flughäfen auch so etwas wie Räume sind, die, wenn man sie übertritt, wie ein Grenzübertritt wirken.
Die Sicherheit ist also ein Hauptargument für die Grenze und für Grenzkontrollen. Ist die Grenze, sind die Kontrollen aus Ihrer Sicht eine wirksame Schranke, zum Beispiel gegen Kriminalität oder zum Beispiel gegen Terrorismus?
Nach allen Erfahrungen ist da, glaube ich, Skepsis angebracht, wobei das ganz schwierig zu ermessen ist, Was denn wäre, wenn es diese Grenzen und diese Grenzkontrollen nicht gäbe? Aber insgesamt wird man wohl sagen können, dass jedenfalls die großen Erwartungen an Sicherheitsgewinn, die mit solchem Grenzausbau verbunden worden sind, in den allermeisten Fällen nicht so richtig erfüllt worden sind.
Und der Abbau der Grenzkontrollen im Schengen-internen Raum könnte der verstanden werden als eine Schwäche dieses Sicherheitssystems?
Das weniger, weil einmal dieses Downgrading der Grenzen innerhalb Schengen-Landes ja nicht bedeutet, dass diese Grenzen überhaupt nicht da sind. Sie können jederzeit auch wieder hochgefahren werden und das passiert ja auch manchmal bei bestimmten politischen Ereignissen wie etwa G7, G8-Gipfel oder Fußballspiele mit besonderer politischer Brisanz oder dergleichen mehr. Also das weniger Sichtbarsein dieser Grenzen heißt nicht, dass sie verschwunden sind.
Kritik am europäischen Grenzregime kommt ja einerseits von Menschenrechtsorganisationen und politisch gesehen von linker und von rechter Seite. Den einen geht diese Abschottung Europas zu weit und den anderen ist die Öffnung zu groß. Die denken, die Tore stehen zu weit offen. Ist da ein politischer Konsens überhaupt zu erreichen?
Also Konsens im Sinne von Einigkeit wohl nicht. Das ist nun mal in unseren politischen Systemen so, dass da ganz unterschiedliche Gruppen auch mit sehr unterschiedlichen Weltsichten existieren und ihre Interessen auch zum Teil gegeneinander durchsetzen. Aber es geht eigentlich auch weniger um Konsens als um etwas anderes, um Kompromisse, die erlauben, das europäische Grenzregime so zu organisieren, dass es sowohl funktional als auch humanitär einigermaßen erfolgreich ist. Zum Beispiel über eine transparente und über die Faktoren Zeit und Quantität klug einbauende Einwanderungspolitik. Das ist schwierig und es funktioniert auch nicht besonders gut, aber so ist, sagen wir mal, die richtige Perspektive, denke ich mir.
Ein anderes großes Problem, Sie sprechen die Einwanderung an, ein anderes großes Problem ist die Flüchtlingswelle aus Afrika, die übers Mittelmeer nach Europa kommt. Da sieht man ja auch, dass dieses europäische Grenzregime sehr, sehr schwere Probleme in sich birgt.
Ja, genau wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika an ihrer Südgrenze ist Europa für viele, die in sehr ärmlichen und manchmal auch unter Repression leidenden Bedingungen leben, so eine Art Wunschland, wo man hin möchte, egal was es kostet. Und diese Vorstellung ist natürlich nicht sehr realitätsgerecht und führt dann auch sehr häufig zu Konflikten, zu Problemen aller Art und zu Enttäuschungen, die auf der individuellen Ebene also auch wirklich ziemlich dramatisch sein können.
Nun haben ja Grenzen eigentlich auch etwas Positives. Sie bilden eine Klammer für die kollektive und kulturelle Identität innerhalb eines Territoriums. Auf Grenzen kann die Staatengemeinschaft also auch aus kultureller Sicht nicht verzichten.
Also kollektive kulturelle Identität ist sehr wichtig und sie ist heute wie früher auch raumbezogen, eigentlich immer raumbezogen. Dieser Raumbezug verändert sich langsam, aber er bleibt wichtig. Also ein Beispiel. Filmfreunde erinnern sich vielleicht an Clint Eastwoods großartigen Film Gran Torino, wo durch den Zuzug einer Reihe von Hmong-Familien aus Laos die traditionell osteuropäisch geprägte Nachbarschaft in einem Bezirk von Detroit zu massiven interkulturellen Konflikten führt. Und ähnliche Konflikte haben wir ja auch in unseren Ländern. Gegen Neulinge mit anderen kulturellen Werten und mit fremdartigem Verhalten wehrt man sich, weil man das Territorium, das man bewohnt, eben als das eigene ansieht. Das ist sozusagen ein Urimpuls, den zu überwinden viel Zeit und viel Übung braucht.
Da ist der Mensch also gewissermaßen Steinzeitbewohner geblieben mit seinem Abstecken des Territoriums.
Naja, das kann man so sehen, aber das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch bezogen auf eine generelle Entwicklung der Menschen von einer früheren Mentalität in eine moderne oder postmoderne, die Weltgemeinschaft als Einheit auffassende Vorstellung. ich sehe das eigentlich nicht. Also insofern ist eben sehr viel Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem und das kriegt man auch nicht harmonisiert.
Die europäische Diskussion über Grenzen, die war ja lange geprägt. Ich zitiere aus Ihrem Buch, Wilfried von Bredow. Die europäische Diskussion über Grenzen war ja lange geprägt vom Dreiklang von jüdischem Monotheismus, griechisch-römischer Welterfahrung und Welterkenntnis und christlicher Religion. Da haben wir also die Argumentationsfigur des christlichen Abendlands. Und wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, ist diese Argumentationsfigur trotz der fortgeschrittenen Säkularisierung überhaupt nicht am Ende.
Nein, das ist sie nicht, obwohl, ich gebe das ja zu, christliches Abendland und so, das klingt alles ein bisschen pompös. Aber worum es in diesen Auseinandersetzungen geht, ist ja die Frage nach den geografischen, kulturellen und politischen Grenzen Europas. Und das ist halt eine Frage, über die man schier endlos diskutieren kann, weil sie eben nicht wie eine Mathematikaufgabe gelöst werden kann. Gehört der Islam zu Europa oder nicht? Wie steht es mit der Türkei? Wie steht es mit der Ukraine zum Beispiel? Europa, wie es heute entstanden ist, entstand sicherlich auf diesen drei von Ihnen aufgezählten Säulen. Aber es hat seit dem Mittelalter und der Renaissance auch etwas Neues darauf aufgebaut. Und das ist das, was wir die Moderne nennen. Und das hat sich von Europa aus über alle anderen Kontinente verbreitet. Aber eben so wie in China, in Indien und so weiter, diese Moderne mit den eigenen kulturellen Traditionen verknüpft und dadurch jeweils besonders eingefärbt wurde, so ist in und für Europa nach wie vor das jüdisch-christliche und das griechisch-römische Erbe lebendig, selbst wenn wir dessen häufig genug nicht bewusst sind.
Im Zusammenhang mit der Debatte um Grenzen und um das christliche Abendland und um Einwanderung möchte ich einen sehr schönen Satz aus Ihrem Buch zitieren. Sie schreiben, Wilfried von Bredow, Populismus in Demokratien ist so etwas wie Neurodermitis für den Körper. Kratzen vermehrt das Übel.
Ja, so ist es leider.
Die Schweiz kommt auch vor in Ihrem Buch im Kapitel Grenzgeschützte Grauzonen. Da möchte ich dass wir uns ein Zitat anhören aus diesem Buch.
Es zeugt möglicherweise von einem etwas schrillen Rigorismus, Länder wie Luxemburg, Irland oder die Schweiz umstandslos als grenzgeschützte Grauzonen zu beschreiben, die durch Geldschmuggel, Geldwäsche und legale, halblegale oder illegale Tricks die Steuerlast auf große Vermögen reduzieren. Jedoch, rein unter dem Gesichtspunkt des Schadens für andere betrachtet, geht das wohl nicht anders. Die Schweiz ist sicherlich ein in vieler Hinsicht sehr freundliches Land mit hoher Lebensqualität, in dem man sich gerne aufhält. Aber wenn man an die astronomischen Summen denkt, die Kleptokraten der Entwicklungsländer, etwa der seinerzeitige Diktator im Kongo Mobutu, hier unbehelligt gebunkert haben, dann fällt es schwer, weniger rigoros zu urteilen. Auch wenn man nicht gleich, wie es Peer Steinbrück in seiner Zeit als Finanzminister der Großen Koalition 2009 einmal forsch formulierte, die Kavallerie ausreiten lassen möchte, um die Schweizer Regierung zu einer Änderung ihrer Bankengesetze zu veranlassen.
Wilfried von Bredow, Sie machen einerseits der Schweiz ein Kompliment für die Lebensart und andererseits formulieren Sie im Klartext die Funktion der Schweizer Grenze, den Schutz der einheimischen Finanzwirtschaft unter westlichen Staaten mit einer gewissen Fläche ist das ja schon ziemlich einzigartig, diese Schutzfunktion der Grenze auf diesen einen Punkt herunterzubrechen.
Naja, also das waren natürlich auch starke Worte und was soll ich sagen, ein bisschen zugespitzt. Dennoch, dieses spezifische Geschäftsmodell des Schweizer Bankensystems, das ja im Übrigen jetzt auch zurückgefahren wird, allerdings nicht so ganz freiwillig, wie wir ja alle auch wissen. Das war schon, sagen wir mal, zwiespältig. Allerdings eben viele Staaten haben sich ja um ein ähnliches Geschäftsmodell bemüht, weil es eben finanziell so lukrativ ist und noch viel mehr hätten dasselbe gemacht, wenn sie es hätten machen können.
Da sieht man also auch die Schattenseiten, die ökonomischen Schattenseiten der Grenze.
Genau.
Sie sind bei Kontext, Sie hören Wilfried von Bredow, den deutschen Politikwissenschaftler. Ich spreche mit ihm über sein Buch «Grenzen – Eine Geschichte des Zusammenlebens vom Limes bis Schengen». Wilfried von Predo, sehr interessant finde ich auch, dass Sie Ihr Buch nicht nur aus europäischer Perspektive geschrieben haben, sondern etwa auch Nahost und Asien im Blick haben. Dort sind die Grenzen nicht aufgeweicht wie in der EU oder wie im Schengen-Raum, sondern da werden Sperranlagen gebaut, wie sie in Europa zur Zeit des Kalten Krieges existierten. Zwischen Israel und dem Gazastreifen 50 Kilometer Sperre, zwischen Israel und dem Westjordanland 750 Kilometer Sperranlagen, zwischen Indien und Bangladesch 3000 Kilometer und zwischen Burma und Bangladesch 200 Kilometer, um nur einige Zahlen zu nennen. Das wirkt aus westeuropäischer Sicht eigentlich sehr archaisch.
Naja, archaisch. Vor solchen Ausdrücken sollten wir uns doch, glaube ich, lieber hüten. Denn es gibt ja keine generelle Entwicklung zu einer einzigen in sich sozusagen gleichzeitigen Weltgesellschaft. Oder anders gesagt, wo Konflikte gewalttätig werden, bietet sich auch heute der Bau von Grenzanlagen als Schutz und als Bedrohungsabwehr an. Allerdings gut funktionieren tut das nur in eher seltenen Fällen.
Das heißt, Sperranlagen sind kein Konzept für die Zukunft.
Ein Konzept mit sehr begrenzter Brauchbarkeit.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Wilfried von Predo, über das Konzept von Grenzen vor dem Nationalismus, also vor dem 19. Jahrhundert. Grundsätzlich hätten da die Grenzen anders formuliert. Sie seien offener gewesen, sie hätten eine größere Ausdehnung gehabt. Es waren Grenzräume und nicht Linien. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann wurden die Grenzen zentimetergenau ausgemessen. Die Grenze ist ja immer auch politisch markiert. Und welcher politische Wille kommt denn darin zum Ausdruck, dass die Grenzen dann plötzlich zentimetergenau ausgemessen wurden?
Also im Grunde ist das eine Entwicklung, die einsetzte mit der Ausbildung des modernen Staatensystems im späten 17. und 18. und 19. Jahrhundert. Da nämlich waren Souveränität im Inneren und in den Außenbeziehungen und der Aufbau und die Aufrechterhaltung eigener Ordnungssysteme, zum Beispiel eines nationalen Rechtssystems, besonders wichtig. Und da brauchte es Grenzen zur genauen Kennzeichnung dieses Raumes, für den beides, Souveränität und Ordnungssystem, beansprucht wurde. Mit dem Zentimeter genau, das muss man vielleicht noch hinzufügen, ist vor allen Dingen die Ost-West-Grenze in Europa gemeint, aber auch in Asien. Diese Konfliktgrenze war deshalb so genau festgelegt, weil die Konfliktintensität, die ja zurückgehalten war, es gab ja nur einen kalten und keinen heißen Krieg, aber diese Konfliktintensität war besonders hoch, weil es nicht nur um Machtrivalität ging, sondern auch um Gesellschaftsordnungen, die miteinander und gegeneinander konkurrierten.
Wenn wir bei den Gesellschaftsordnungen sind, da kommen wir zur Gesellschaftsordnung der Globalisierung, ein Zeitsprung. Wegen der heutigen Kommunikations-, Verkehrs- und Transporttechnik sind Zeit und Raum heute deutlich weniger wichtig. Die Übermittlung von Information, der Verkehr von Menschen, Waren, Dienstleistungen verläuft heute viel einfacher und unkomplizierter. Was bedeutet das jetzt für die nationalen Grenzen?
Naja, aus rein wirtschaftlicher oder sagen wir genauer marktwirtschaftlicher Sicht erscheint es so, als ob Grenzen eigentlich nur noch Hindernisse sind. Obwohl wir ja auch in allen Wirtschaftssystemen immer einen Hang zum Protektionismus beobachten können und der Protektionismus braucht Grenzen. Globalisierung ist also nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern nicht zuletzt auch ein politischer Vorgang. Und politische Interessen sind zuallermeist Partialinteressen. Und deshalb sind Grenzen in der Politik nach wie vor ein unersetzbares Instrument. Und das wird auch noch in Zukunft so bleiben.
Man könnte auch sagen, heute ist sehr vieles in internationalen Verträgen zwischen den Staaten geregelt. Viele Firmen sind multinational aufgestellt und auch Nichtregierungsorganisationen sind transnational ausgerichtet. Die Grundsatzfrage, ist da der durch seine Grenzen umrissene Staat überhaupt noch nötig?
Ja, das ist eine lange und intensiv geführte Diskussion, auch unter meinen Fachkollegen und überhaupt in der akademischen Welt. Aber letztlich geht das immer aus wie das Hornberger Schießen, weil man kommt dann zu der Auffassung, naja, es hat sich vieles verändert. Es gibt andere Handlungsträger, Sie haben die Wirtschaftsunternehmen genannt, man könnte auch die Nichtregierungsorganisationen nennen, die sozusagen weltweit Politik machen, ohne auf Grenzen irgendwie Rücksicht zu nehmen oder große Rücksicht zu nehmen. Aber Staaten sind dann eben doch bei sehr vielen Funktionen für die sich eben immer noch als Staatsbürger begreifenden Menschen ganz ungeheuer wichtig und insbesondere dann, wenn Sicherheitsprobleme ins Spiel kommen. Das merkt man im Übrigen auch dort, wo eben Staaten nicht mehr existieren oder in sich zusammengebrochen sind, diese berüchtigten Failed States, da herrscht allgemeine Unsicherheit. Und der Gegenschluss daraus ist, wenn es Sicherheit geben soll, wer denn anders als der Staat kann das garantieren?
Ein wichtiger Zeitpunkt, ein wichtiges Datum zum Thema Sicherheit ist ja der 11. September 2001. Wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, Wilfried von Predo, dann war der 11. September 2001 regelrecht ein Wendepunkt. Die Grenzen und ihre wirksame Kontrolle werden von vielen Leuten wieder stärker gewichtet als beispielsweise in den 1990er Jahren, wo Optimismus herrschte, die Grenzen würden vielleicht sogar bald verschwinden. Hat sich die Sicht auf Grenzen, dieses vermehrte Sicherheitsbedürfnis, einzig wegen des 11. September 2001 so stark verändert, oder gibt es weitere Gründe für dieses Umdenken in Richtung stärkere Grenzen, mehr Grenzkontrollen, mehr Sicherheit?
Also wie immer das mit Veränderungen ist, die gehen natürlich schleichend vor sich, aber es gibt dann immer irgendwelche dramatischen Ereignisse, die sich als Zäsuren anbieten, und der 11. September ist so eines von diesen dramatischen Ereignissen, nachdem Sicherheit, speziell eben Sicherheit vor terroristischer Gewalt, ein enorm wichtiges Motiv für die verschiedenen Ansätze zur Verstärkung der Grenzen und der Kontrolle an den Grenzen geworden ist. Das liegt auch daran, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich sozusagen völlig unvorbereitet, also überhaupt nicht vorbereitet waren auf das, was da auf sie zukam, und deswegen sozusagen mit einem in die Länge gezogenen Panikschock reagiert haben, der im Grunde bis heute noch nicht so richtig überwunden ist. Was sich verändert hat, das kann man sehr gut an der Grenze zwischen den USA und Kanada studieren. Diese Grenze, die wurde im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts immer freundlicher, immer durchlässiger. Aber nach dem 11. September ist sie deutlich aufgerüstet worden und zum Nachteil der sehr engen grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen. Hier gibt es also auch einen Zielkonflikt zwischen der Aufrechterhaltung von engen Wirtschaftsbeziehungen über die Grenzen hinweg und der Kontrolle, die Zeitverzögerung bei Lieferungen und so weiter impliziert. Und dieser Zielkonflikt ist auch letztlich nicht auflösbar.
Das sieht man in Ihrem Buch sehr schön. Das heißt, die Grenzanwohner auf beiden Seiten, USA und Kanada, die haben dann im Alltag darunter zu leiden, dass das Grenzregime hochgefahren wurde.
Genau.
Wilfried von Predo, Sie schreiben in Ihrem Buch, Staaten hätten scharfe, markante Grenzen, Imperien dagegen meistens nicht. Die Grenze von Imperien seien halb durchlässig, was sich zum Beispiel dadurch zeigt, dass sich Imperien in die inneren Angelegenheiten anderer politischen Einheiten einmischen und auch beanspruchen, dort überwachen und kontrollieren zu können. Da denkt man natürlich an die USA, an die Militär- und Geheimdienstoperationen und auch an die, in Anführungszeichen, Steuerhoheit, die die USA über die halbe Welt beanspruchen. Die Grenzen sind also nicht so unantastbar und unverletzlich, wie es in der UNO-Charta und in der KSZD-Schlussakte von 1975 hochheilig garantiert wird.
Das ist richtig. Im Übrigen ist die Rhetorik der Unverletzlichkeit deshalb immer so hochgefahren, weil sozusagen unterhalb der Decke man immer schon auch versucht hat, Wege und Möglichkeiten zu finden, einvernehmlich Grenzen zu ändern. Und das ist ja dann auch mit der deutschen Vereinigung passiert, trotz der KSZE-Schlussakte und den Folgedeklarationen, die das eben nicht behindert, sondern sogar ermöglicht haben. Aber nochmal zu den Imperien, was im Übrigen ein sehr allgemeiner Begriff ist für so ganz unterschiedliche Staaten wie das Römische Reich oder das viktorianische Großbritannien oder die Sowjetunion nach 1945 oder vielleicht Russland wieder jetzt oder die USA in der Gegenwart. Das ist schon richtig. Imperien halten Grenzen für nicht so ganz entscheidend für ihr eigenes Verhalten. Aber es gibt auch noch eine andere Sichtweise auf die Unverletzlichkeit von Grenzen, wenn man so will, eine altruistisch-humanitäre Seite. Denken Sie etwa an die internationale Schutzvereinbarung, die Responsibility to Protect, auch aus dem Jahre 2001 übrigens. Oder denken Sie an den Internationalen Strafgerichtshof. Da ist also das, was der moderne Staat mit der Souveränität für seine Regierung beansprucht, im Grunde auch schon auf internationaler Ebene vertraglich durchlöchert. Und das ist auch gut so.
Das sind dann allerdings freiwillige Abtretungen von Teilen der nationalen Souveränität an eine internationale Körperschaft.
So ist es.
Wir kommen zur Schlussfrage, Wilfried von Bredow. Was halten Sie persönlich von der Aufweichung von Grenzen? Ist für Sie eher die Grenze zwischen den USA und Mexiko das zukunftsfähige Modell oder ist es die Schengen-interne Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz?
Also mir persönlich ist ein liberales Grenzregime zwischen zwei Staaten sympathischer als alle anderen. Also eines, das den Menschen in der Grenzregion, in den Borderlands weitgehende Bewegungsfreiheit lässt, über die Grenze hinweg auch, und also weder einschnürende noch über Gebühr ausschließende Aufgaben zu erfüllen braucht. Insofern, ja, die schweizerisch-deutsche Grenze als Beispiel einer menschenfreundlichen Grenze, das hat was.
Der Politikwissenschaftler Wilfried von Bredow. Sein Buch «Grenzen – Eine Geschichte des Zusammenlebens vom Limes bis Schengen» ist im Theiss Verlag in Darmstadt erschienen. Sie hörten Kontext. Mein Name ist Raphael Zehnder.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.